würde ich gerne noch einen kurzen Werbespot einlegen. Und zwar geht es um Brühwürfel. Denn Brühwürfel, die dürfen in keiner gut ausgestatteten Küche fehlen. Die kleinen praktischen Gelinghelfer würzen und verfeinern die viele Gerichte und runden die Speisen perfekt ab. Genieße diesen herzhaften Geschmack der kräftigen Brühe. Die kräftige Brühe kann sowohl als Grundlage für vegetarische Suppen verwendet werden, wie auch zum Würzen und Abrunden und Verfeinern individuell zubereiteter Gemüse-, Fleisch- und Fischgerichte. Wer viel kocht und eine zeitsparende und unkomplizierte Zubereitung bevorzugt, wird von dem praktischen Brühwürfel begeistert sein. Die klare Brühe spart viel Zeit beim Würzen und ist ideal vorportioniert für eine größtmögliche Würzfreiheit beim Kochen und Zubereiten. Einfach einen Brühwürfel in kochendes Wasser verrühren und die Kochflüssigkeit nach Wunsch beim Kochen in die zugeben. Die praktische vorportionierten Brühwürfel ergeben 2,5 Liter Brühe. Den Text habe ich von einer entsprechenden Firma auf der Homepage geklaut. Diese Brühwürfel, die sind ja schon was Feines. Also so für jemand mit meinem Kochtalent. Man kann so einen kleinen Brühwürfel reingeben und schon sind 2,5 Liter lecker Wasser gewürzt. Also das Wasser ist dann lecker. In diesem Würfel ist genügend Würze zusammengepresst, um so viel Wasser lecker zu würzen. Es gibt Bibelverse, die ähnlich komprimiert sind. Auch in ihnen steckt ein Potenzial und eine Tiefe, die man auf den ersten Blick gar nicht so sieht. So zum Beispiel in der diesjährigen Jahreslosung. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, schreibt Paulus im 1. Korintherbrief 16, Kapitel 14. Und als ich die Jahreslosung das erste Mal las, da war ich ein bisschen enttäuscht. Nach diesen grandiosen Worten, dieser Zusage des letzten Jahres, du bist ein Gott, der mich sieht, schien mir diese diesjährige so ein bisschen flach, habt euch halt lieb. Doch es steckt so viel mehr in dieser Jahreslosung drin. Paulus, der schließt mit ihr den 1. Korintherbrief ab. Und eigentlich hätte Paulus sich den gesamten Korintherbrief, diesen 1. Korintherbrief sparen können, vielleicht bis auf Kapitel 15. Denn wie in einem Brühwürfel ist in diesem Vers der gesamte Brief komprimiert drin. Man kann jedes einzelne Kapitel nehmen und es so lange zusammenpressen, bis alles, was ihr tut, geschehen Liebe, stehen bleibt. Und Jesus selbst, der geht ja noch weiter und sagt, nächste Folie, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und vom ganzen Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten, Jesus in Matthäus 22. Das ganze Gesetz Mose und all das, was in den Propheten in Gottes Auftrag gefordert wird, komprimiert in alles, was ihr tut, geschehen Liebe. Diese Jahreslosung ist wirklich, und jetzt wird es kitschig, ein Brühwürfel der Liebe. Kitsch. Und das ist eben diese ganz große Gefahr, wenn man die Jahreslosung liest. Denn jeder von uns ist ja so ein bisschen von unserer Umwelt geprägt. Von Hollywood-Romanzen, von Rosemunder Pilchner-Filmen oder von Werbebildern, in denen eine glückliche Familie auf der sommerlichen Blumenwiese picknickt und Landkaffee trinkt. Doch die Liebe, die in dieser Jahreslosung beschrieben wird, ist in erster Linie kein Gefühl, sondern eine Entscheidung. Die Entscheidung für den anderen. In Römer 9,13 zitiert Paulus Gott, der sagt, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Und in unseren Worten klingt das erstmal nach so ganz starken Emotionen. Aber eigentlich wäre die bessere Übersetzung, für Jakob habe ich mich entschieden und gegen Esau. Ist es die bewusste Entscheidung für das Gegenüber. Und diese Liebe ist aus dem Grund so ganz anders als rosa Herzchen, schönes Gefühl oder Blumenwiese im Frühling. Die Liebe, von der Paulus hier spricht und schreibt, ist neben all den schönen Sachen, und Gemeinde ist ja wirklich toll, eben auch schmutzig, rau und blutig. Denn es ist dieselbe Liebe, die uns Jesus am Kreuz bewiesen hat. Nicht diese blank polierten Halsanhänger, sondern das Folterinstrument der Römer. Ist es seine Entscheidung für uns, die ihn so viel gekostet hat? Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab. Um diese Liebe geht es. Und darum verweist Paulus in seinem Brief auch immer wieder auf Jesus. Jesus ist der Maßstab und das Vorbild. So wie er Liebe gelebt hat, sollen wir es als seine Jünger auch tun. Und er selbst sagt dazu, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit ihr auch einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Johannes 13. So wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander liebt. Jesu Liebe ist nicht nur der Maßstab, sondern auch die Grundlage dafür, dass wir überhaupt in dieser Art lieben können. Warum? Weil Jesus uns Stück für Stück davon befreien kann, unseren Mangel durch andere Menschen ausfüllen zu lassen. So viele zwischenmenschliche Spannungen, Konflikte und überhaupt der Sünde selbst wird das Wasser abgegraben, wenn Jesu Liebe durchbricht. Wenn ich weiß, dass der Schöpfer selbst mich liebt, wertschätzt, versorgt, dann muss ich mir diese Sachen nicht mal beim anderen holen. Viele Konflikte entstehen ja erst dadurch, dass ich einen gefühlten Mangel auf Kosten anderer zu stillen versuche. Jochen hat in der letzten Woche davon gesprochen, dass fehlendes Vertrauen die Grundwurzel allen Übels ist. Und all die Waffen der Waffenrüstung Gottes, des Glaubens, dienen nur dazu, dein Vertrauen in die Liebe Gottes dir gegenüber zu stärken und zu schützen. Ja, es gibt diesen Gott, der mich liebt, der mir meinen Wert gibt, zu dem ich mit meiner Schuld kommen kann, der mir vergibt und der mich versorgt. Wertschätzung, Bestätigung, Versorgung, Schutz. Gott ist der, der mir all das geben kann. Und wenn dieses Vertrauen in Gott verloren geht, werden wir automatisch versuchen, den Mangel selbst zu füllen oder uns für unsere Angst und Sorgen einen Schuldigen zu fühlen. Und beides kann auch in einem sehr frommen Gewand daherkommen. Darum beginnt alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, immer mit deiner Beziehung zu Jesus und wie du sie schützen kannst. Aber heute möchte ich es wie Paulus machen und diesen Prüfwürfel der Liebe ein wenig entfalten. Wie sieht denn das aus, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, praktisch? Paulus nimmt sich für diese Frage im 1. Korintherbrief 16 Kapitel lang Zeit. Und schreibt dann noch einen zweiten Brief, den wir nicht kennen. Und noch einen dritten, der unser zweiter Korintherbrief ist. Und auch selbst dann ist Paulus mit dem Thema noch nicht fertig und kündigt an, wir reden weiter, wenn ich bei euch bin. In diesem Prüfwürfel der Liebe steckt viel zu viel für eine Predigt drin oder eine Themenreihe oder ein ganzes Leben. Gottes Liebe ist so wunderbar groß. Und darum wird auch diese Predigt nur anders sein als andere. Ab jetzt wird es keinen roten Faden mehr geben, sondern einzelne Blitzlichter, die einen kleinen Aspekt von alles, was ihr tut, geschehen, Liebe beleuchten. Und ich werde mich dabei, weil Paulus auch einer Gemeinde geschrieben hat, vorrangig auf Gemeindethemen beschränken. Wie können wir in der Christusgemeinde hier bei uns alles, was ihr tut, geschehen, Liebe leben? Und aus Zeitgründen gehe ich auch hier nur auf zwei Unterpunkte etwas länger ein. Liebe schafft weiter und Liebe wird aktiv. Liebe schafft weiter. Eines der verwirrenden Dinge, die man beim Theologiestudium, die einem dazu begegnen, ist, wie viele verschiedene Meinungen es gibt. Es gibt ganze Schrankwände voller Bücher zu einzelnen Glaubensthemen. Und die meisten dieser Bücher, zumindest von evangelikalen Theologen, berufen sich dabei auf die Bibel und führen als Beweis Bibelstellen an. Und doch widersprechen sie sich zum Teil. Und an diesen Widersprüchen sind schon ganze Gemeinden und Gemeindebünde kaputt gegangen. Man spricht sich irgendwann den Glauben ab und aus einer liebenden Gemeinschaft wird ein Kampfplatz um den rechten Glauben. Wie gehen wir in der Christusgemeinde damit um? Auch für uns hier gibt es unverrückbare Wahrheiten, die die Grundlage unseres Glaubens sind. Aber wir bemühen uns dabei, das Wesentliche im Auge zu haben. Was ist elementar für unseren Glauben und was sind Randthemen? Und praktischerweise haben genau dazu sich vor über 1500 Jahren schon schlaue Menschen Gedanken gemacht und haben diese Grundwahrheiten des Glaubens im Rahmen des apostolischen Glaubensbekenntnisses zusammengetragen. Das ist der Kern unseres Glaubens, die gemeinsame Mitte, das Evangelium. Und vielleicht ist es eine Idee, dass wir dieses Glaubensbekenntnis ab und an mal wieder gemeinsam sprechen. Jede Fragestellung und Meinung, sei sie theologisch, ethisch, politisch, gemeindebautechnisch, gesellschaftlich, die darüber hinausgeht, ist für uns ein Nebenthema, in dem sich unsere Vielfalt zeigt. So wichtig und emotional manche dieser Themen auch sein mögen. Und in dieser Vielfalt zeigt sich unsere gegenseitige Liebe und Wertschätzung. Mein Bruder und meine Schwester mag gewisse Dinge anders sehen als ich. In Theologie, in gelebter Frömmigkeit oder wie Gemeindeleben auszusehen hat. Aber die Liebe und Wertschätzung steht eben nochmal darüber. Das ist ein Punkt, der uns auch in Gemeindeaufnahmengesprächen sehr wichtig ist. Im Leitbild schreiben wir dazu, wir richten den Blick auf die Gemeinsamkeiten, ohne dabei trennende Themen aus dem Blick zu verlieren. Und achten darauf, dass das Evangelium die Mitte unseres Glaubens und Gemeindelebens bleibt. Gleichzeitig schaffen wir Räume, in denen über die eigentliche Mitte hinausgehende Überzeugungen und Bedürfnisse ihren Platz haben und in denen wir miteinander ins Gespräch kommen. Wir pflegen dabei einen wertschätzenden Austausch über Glaubensüberzeugungen, Verkündigungsinhalten und deren praktische Umsetzung im Gemeindeleben. 2006, vor einigen Jahren, fing ich meine erste vollzeitige Stelle an. Frisch mit dem Studium in Wiedenest fertig und im Praktikumsjahr hatte ich so eine ganz klare Vorstellung davon, wie Gemeinde auszusehen hat, wie Gottesdienste sein müssen, was Christen glauben sollen und wie sie ihr Leben zu leben haben. Und ich danke Gott, und das meine ich wirklich so, dass ich damals als junger Jugendreferent nicht in der Gemeindeleitung war und aufgrund meiner Sprache sonntags nicht predigte. Das wäre nicht gut gewesen. Ich hätte nämlich mich und meine Vorstellung, meine Vision davon, wie so christliches Leben auszusehen hat, als Maßstab genommen. Und so gut meine Motive und Ideen zum Teil gewesen wären, das wäre nicht gut gewesen. In seinem Buch Gemeinsames Leben schreibt Dietrich Bonhoeffer, wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft. Und ob er es persönlich noch so ehrlich, noch so ernsthaft und hingebend meint. Wer sich das Bild einer Gemeinschaft erträumt, der fordert von Gott, von dem anderen und von sich selbst die Erfüllung. Er tritt als ein Fordernder in die Gemeinschaft der Christen und richtet sein eigenes Gesetz auf. Er tut, als habe er erst die christliche Gemeinschaft zu schaffen, als solle sein Traumbild die Menschen verbinden. Was nicht nach seinem Willen geht, nennt er Versagen. Wo sein Bild zunichte wird, sieht er die Gemeinschaft zerbrechen. Weil Gott den einzigen Grund unserer Gemeinschaft schon gelegt hat, weil Gott uns längst, bevor wir in das gemeinsame Leben mit anderen Christen eintraten, mit diesem zu einem Leib zusammengeschlossen hat, in Jesus Christus. Darum treten wir nicht als die Fordernden, sondern als die Dankenden und Empfangenden in das gemeinsame Leben mit anderen Christen ein. Gott schenkt uns durch die Gemeinschaft eine großartige Vielfalt an Erkenntnis, an Gottesbegegnungen, Frömmigkeitsstilen, Vorstellungen und Geschmäcker. Egal ob kleine Dekostände, Gegenstände im Gemeindehaus oder die großen theologischen Fragen. Und das kann manchmal ganz schön herausfordernd sein. Besonders, wenn dir deine eigenen Ideen als so, doch so gut erscheinen. Ein Gefühl, das ich auch gut kenne. Oder wenn es um Themen und Frömmigkeitsformen geht, die bei dir emotional gesetzt sind. Jeder von uns hat ja so seine ganz eigenen Triggerpunkte. Dinge, die ihn verletzen, Angst machen, verunsichern oder mit denen er selbst eine tiefe Gottesbegegnung verbindet. Und es kann sein, dass du in einer Predigt oder in einem Gespräch oder sonst irgendwo bist und ein Satz, ein Beispiel, ein Punkt kommt, der dein Denken so vereinnahmt, dass du das eigentliche Gesagte gar nicht mal mitbekommst. Oder du hast eine feste Meinung, diesen Bibelvers, den kann man doch nur so verstehen, das muss doch so und so sein. Ich möchte in all diesen Fällen Mut machen, dass du in solchen Momenten nicht zumachst, dich gedanklich nicht über den anderen erhebst, aber dich auch nicht verletzt zurückziehst, sondern dass du neugierig wirst, Interesse zeigst, zuhörst und nachfragst, aber auch deine eigenen Vorstellungen, Wünsche, Gedanken und Gefühle erklärst. Wir brauchen sie. Denn nur durch diese Gesamtschau wird ein klares Bild deutlich. Eine Gesamtschau aus völlig unterschiedlichen Blickwinkeln, Erfahrungen, Begabungen, persönlichen Kontakten. Aber alle mit diesem einen großen Ziel, Gott zu ehren und Menschen zu dienen. In Liebe. Und dabei wird es immer wieder vorkommen, dass wir uns gegenseitig auf die Füße treten. Einfach weil wir Menschen sind. Und mir persönlich hilft es, in solchen Fällen anzuschauen, wer mich in dem Moment wütend macht, nervt oder verletzt. Und so manchmal gelingt mir das. Und dann sehe ich mein Gegenüber. Losgelöst vom Thema. Verbunden mit der Erkenntnis, dieser Bruder oder diese Schwester von mir, die ist nicht böse. Sehr wahrscheinlich sind die Absichten sogar gut. Und das weckt so eine Neugierde in mir auf das, was der andere mir zu sagen hat, sagen möchte. Und es dämpft gleichzeitig Verletzungen und Wut. Und wenn dich irgendwas verletzt oder wütend macht, dann bitte sprich das an, bevor sich Misstrauen einschleicht. Und ich glaube, dass eine positive Neugierde, ein wirkliches Interesse, gepaart mit dem Wissen, dass das eigene Erkenntnis nur Stückwerk ist, wie Paulus es mal ausdrückt, helfen kann, Ängste, Sorgen und Konflikte abzubauen. Und nicht selten sind, aber das steht auch so in der Bibel, Aussagen, mehr durch die eigene Geschichte und die eigene Gemeindeform geprägt, als durch die Bibel selbst. Habe ich selbst oft genug erlebt. Und da brauchen wir einfach dieses gegenseitige Korrektiv, welches uns Gott schenkt. Wir möchten sprachfähig werden, in der Gemeinde und der Welt unseren Glauben sichtbar leben und begründen können, Salz und Licht sein. Und wir werden in den nächsten Monaten und Jahren als Christusgemeinde mit den unterschiedlichsten Einflüssen und Themen und Fragestellungen konfrontiert werden. Und im Moment erarbeiten wir im Leitungskreis einen Modi, wie wir in solchen Fällen vorgehen können. Welche Themen können wir auf uns zukommen lassen? Welche müssen wir proaktiv angehen? Wo sehen wir in der christlichen Szene Entwicklungen, wo in der Gesellschaft, wo im Zeitgeist? Wo müssen wir uns als Leitung positionieren und als Christusgemeinde, weil es um den Kern des Glaubens geht oder wir einen Schutzauftrag haben? Und wo dürfen wir Vielfalt leben? Eine Vielfalt, die wir auch in der Gemeindeleitung haben, die ich dort unglaublich positiv wahrnehme. Und ich freue mich auf die kommenden Monate und Jahre. Denn wir dürfen bei all diesen Prozessen, als Gemeinschaft gehen und neugierig auf das sein, was Gott uns durch den anderen vielleicht zeigt. So kein Kampf um Meinungen, sondern ein gemeinsames, von Wertschätzung und Vergebung geprägtes Suchen nach dem Reden Gottes. In all der Fehlerhaftigkeit, die jeder von uns hat. Aber mit diesem einem Vertrauen auf einen großartigen Gott, der letztlich alles in der Hand hat. Und das entspannt mich zumindest ganz stark. Liebe, die sich aktiv zeigt, ist der zweite Punkt. Und irgendwie ist heute. Liebe, die sich aktiv zeigt. Am letzten Sonntag hatte Peter Gottesdienstleitung. Und im Vorfeld schrieb er mich an ob er ansagen soll, dass wir noch Menschen suchen, die einer bestimmten Person in ihrer derzeitigen Situation helfen können. Und ich schrieb ihm zurück, du, das ist gar nicht nötig. Es haben sich schon genügend, fast schon zu viele Menschen bei mir gemeldet, dass sie dieser Person helfen möchten. Und das berührt mich total. Ich erlebe die Christusgemeinde als eine Gemeinschaft, in der sich sehr umeinander gekümmert wird. Man lacht gemeinsam, man weint gemeinsam. Und wenn es einem nicht gut geht, ist man füreinander da. Liebe ist nicht nur ein Wort, nicht nur eine Entscheidung, sondern sie zeigt sich in der Tat. Sei es durch Nachfragen, Gebet, Besuche, praktische Hilfe. Und das, was ich in den letzten anderthalb Jahren miterleben durfte, ist schon etwas ganz Besonderes. Allerdings ist mir auch bewusst, dass ich berufsbedingt vielleicht mehr mitbekomme als andere. Wenn du gerade in Not bist, Hilfe brauchst, dich aber eher allein gelassen, nicht gesehen fühlst, dann bitte melde dich. Einander in Not helfen ist schon seit den Anfängen der Gemeinde Jesu eines ihrer großen Erkennungsmerkmale. Zum Beispiel in Ephesus, da gab es einige Witwen. Und Witwen waren zu der Zeit, sofern sie nicht vermögend waren, schlecht dran. Viele von ihnen hatten kaum Geld und sie hatten gesellschaftlich nicht wirklich Rechte. Und die Gemeinde in Ephesus, die sah diese Not. Und Not hat immer, und Liebe hat auch immer etwas mit Sehen zu tun. Und sie organisierten die Hilfe und erstellten Listen. Und Paulus, der fand diese Idee mit diesen Witwenlisten sehr gut. Denn sie helfen ja, dass niemand übersehen wird. Allerdings warnt er auch davor, die Aufnahme in so eine Liste nicht zu naiv zu gestalten. Denn nicht jede Witwe brauchte auch wirklich Hilfe. Neben den Frauen, die wirklich bedürftig waren, gab es auch andere. Witwen, die entweder für sich selbst alleine sorgen können oder bei denen die eigene Familie helfen kann. Und in solchen Fällen schreibt Paulus, nehmt diese Frauen nicht in euer Hilfsprogramm auf, sondern helft und begleitet sie darin, sich selbst zu helfen. Ist es das Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe, zur Selbstverantwortung? Denn Liebe bevormundet nicht. Sie schafft keine Abhängigkeiten. Und in christlichen Kreisen steckt da manchmal so eine Gefahr drin. Aber auch hier, über allem steht auch hier die Liebe, die Menschen wirklich sieht. Jeder empfindet ja seine eigene Situation anders und kann auch anders mit Herausforderungen umgehen. Lieber einmal zu viel helfen als zu wenig. Und es gibt noch so viele Auswirkungen dieses Prüfwürfels der Liebe. Im Lauf des Jahres werden Auswirkungen der Liebe immer mal wieder in Predigten auftauchen. Warum? Weil alles, was ihr tut, geschehen in Liebe. Das geschieht irgendwie ganz automatisch. Es gibt aber noch einen Punkt, den ich heute kurz anreißen will. Eine Liebe, die genießt. Gott hat uns mit der Gemeinschaft in der Christusgemeinde wirklich beschenkt. Er ist der, der uns zusammenstellte als ein Leib. Und es ist eine Gemeinschaft, die ich in all dieser Vielfalt und Unterschiedlichkeit sehr genieße. Und ich freue mich wirklich jeden Sonntag auf uns. Und ich finde es toll, dass wir diese Gemeinschaft immer wieder feiern. Und das oft gepaart mit gutem Essen. Und ich schicke Fotos von diesem Essen zu Freunden nach Norddeutschland. Und ich mache das aus zwei Gründen. Erstens will ich ihnen das Wasser im Munde zusammenlaufen lassen. Aber zweitens schicke ich diese Fotos, weil ich möchte, dass sie wissen, dass es uns hier gut geht, wirklich gut geht. Nicht wegen dem Essen an sich, sondern weil dieses gemeinsame Feiern ein Ausdruck für die Gemeinschaft ist, die uns Gott geschenkt hat. Und ich glaube, dass dieses gemeinsame Zeitverbringen, Lachen, Leichtigkeit leben, Feiern, Gemeinschaft genießen, eine Form der Anbetung ist. Denn sie macht deutlich, wir haben diesen großen, gemeinsamen, gütigen, himmlischen Vater, dessen Liebe uns verbindet und auf den wir durch unsere Liebe zueinander hinweisen dürfen. Und zum Schluss möchte ich nochmal Paulus zitieren. Im ersten Korintherbrief zeichnet er mit Worten dieses grandiose, den meisten bekannte Bild der Liebe. die unser ganzes Tun bestimmen soll. Nee. Wenn ich mit, ich habe die Folie vergessen. Wenn ich mit Menschen und Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich all meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbitten. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird aufhören das Stückwerk. Als ich noch ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, da tat ich das, was kindlich war, ab. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Amen.